Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Bibelstunde an dem heutigen Sonntag. Und wir wollen miteinander beginnen mit dem Lied, Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Denn das ist ja das Großartige, dass wir nicht nur in unserem Namen, also wir sind nicht nur da, sondern er ist gegenwärtig, er ist da. Schwester Wiebke begleitet uns.
Ich bin heute auch hier, weil ich möchte Ihnen gerne Anteil geben an den Sommerfreizeiten. In 2,5 Wochen beginnen bei uns in Württemberg die Sommerfreizeiten und viele Schüler freuen sich, weil die letzten Arbeiten geschrieben sind und sie jetzt entspannt das Schuljahr angehen können. Und wir als Freizeitleiter sind aber umso intensiver in der Vorbereitung für diese Sommerfreizeiten. Ja, wir stecken mittendrin in den Freizeiten, die wir dieses Jahr wieder anbieten. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr unter ganz normalen Umständen Freizeiten anbieten können. Letztes Jahr war das anders. Und ich merke immer wieder, Freizeiten sind einfach eine wunderbare Möglichkeit, auch mit Kindern und Jugendlichen nochmal Glauben, Gemeinschaft intensiver zu erleben. Und oft ist da eine Offenheit auch da für Gespräche, die sonst in normalen Gruppenstunden einfach nicht gegeben sind. Und von daher ist das einfach eine große Chance. Und viele Kinder und Jugendliche sagen immer wieder, auf der und der Freizeit habe ich eine ganz wichtige Erkenntnis gehabt, bin ich im Glauben gewachsen oder habe auch zu Jesus gefunden. Und doch wissen wir, das Wesentliche ist nicht machbar. Wir bereiten die Freizeiten gut vor, aber das Wesentliche tut doch der Geist Gottes. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich Sie einladen darf, im Gebet die Freizeiten zu unterstützen, dass Gott wirklich zu den Kindern und Jugendlichen redet, auch zu den Mitarbeitern, für die ist es auch immer eine große Herausforderung. Und wir brauchen auch immer wieder ganz besonders den Schutz Gottes, weil auf den Freizeiten einfach auch viele Aktionen gemacht werden. Ja, und wir, die wir die Freizeiten verantworten, wünschen uns wirklich sehr, dass Gott wirklich redet zu den Herzen und dass Teilnehmer sich öffnen, aber auch wirklich Hilfe für ihr Leben erfahren. Ja, in dieses Jahr geht es um Gleichnisse. Wir haben ja auf all unseren Freizeiten das gleiche Thema. Und das ist ein wunderbares Thema, dass wo Glauben nochmal ganz praktisch ins Leben kommt für Kinder, für Jugendliche. Und in diesen Tagen bereiten sich auch viele Mitarbeiter auf die Andachten vor. Und ich weiß es von mir selber, gerade wenn es um die Andachten geht, ist doch einfach immer noch mal anders angefochten, als irgendwie ein Geländespiel vorzubereiten, weil der Teufel natürlich kein Anliegen hat, dass Gottes Wort verkündigt wird. Und von daher danke ich Ihnen, wenn Sie auch ganz besonders dafür beten, für die Mitarbeiter. Viele machen zum ersten Mal eine Andacht, auch gerade für die Vorbereitung. Auch ist es dieses Jahr so, dass einige Verantwortliche mit großen gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen haben. Und ja, die freuen sich einfach in ganz besonderer Weise über Gebetsunterstützung für sich selber, um Kraft, um Durchhaltevermögen, aber auch, dass andere Mitarbeiter sie unterstützen. Und ich habe Ihnen die Freizeit nochmal mitgebracht. Das ist ähnlich wie jedes Jahr, einfach chronologisch. Die Kinderfreizeit ist dieses Jahr in Woche 2. Zum ersten Mal sind wir in der Burg Steineck. Das ist in Neuhausen, 20 Minuten von hier. Und da freuen wir uns, dass sich einige Kinder angemeldet haben. Und ja, auf einer Burg, das ist einfach auch was Schönes. Dann das Zeltlager ist in der ersten Woche. Da ist wie gehabt für Kinder von 10 bis 12 Jahren. Da sind auch noch freie Plätze, also wenn Sie noch jemanden kennen, das ist immer eine besondere Zeit für Sie Kinder, laden Sie gerne noch ein. Die Mädchenfreizeit ist dies ja auch sehr gut belegt in den Bayerischen Alpen, im ganz schönen neuen Haus. Und die Jungfreizeit, das sind auch ganz viele Jungs, die sich angemeldet haben in Österreich. Ja, und die Familienfreizeiten in Villingen starten ja schon nächsten Samstag, weil ja auch da aus anderen Bundesländern Familien kommen, 6 Wochen. Und da ist es tatsächlich so, dass immer noch nicht alle Mitarbeiterplätze belegt sind. Also in der Woche vom 13.8. fehlen für die Jungschau und für die Teenie-Gruppen noch Mitarbeiter. Und Sie können sich vorstellen, was das für eine Anspannung ist, auch für die Verantwortlichen. Vielleicht kennen Sie noch jemanden oder nehmen es besonders aufs Gebet, dass sich noch jemand findet oder wenn nicht, dass einfach Lösungen gefunden werden. Und der Bibelkurs ist auch wieder, aber auch ein bisschen anders. Das sind 2 Wochen im Mutterhaus mit Tagesprogrammen und in der 5. Woche in Waldorf Heslach mit Übernachtung. Und da hat man auch die Möglichkeiten, online teilzunehmen. Ja, und ich habe Ihnen auch wieder einen Zettel gemacht, wo einfach Gebetsanliegen nochmal zusammengefasst sind. Die möchte ich Ihnen einfach nochmal nennen. Ganz besonders jetzt die Vorbereitung der Mitarbeiter. Oft ist so viel anderes, machen Sie das in Ihrem Alltag noch, die ehrenamtlichen Mitarbeiter, dass Sie da besonders für beten, dass Sie die Zeit finden. Für offene Herzen und vorbereitete Herzen. Es sind immer wieder Kinder, ich erlebe das auf dem Zeltlager, die noch nie eine Bibel in der Hand gehabt haben. Und dass da einfach eine Offenheit fürs Wort Gottes ist. Und einfach, ja, Gottes Wort Herzen berührt und Herzen trifft. Das wäre sehr schön. Wir wünschen uns echte Entscheidungen für Jesus, dass da was festgemacht wird, aber auch, dass sie wirklich ermutigt werden. Für viele Jugendliche ist es so schwierig, im Alltag ihren Glauben zu leben, in der Klasse. Und dass sie da erleben, ich werde ermutigt und ja auch in ihrem Glauben ermutigt werden. Im Bibelkurs sind viele, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, dass Jesus da auch ruft, dass er Berufung schenkt. Ja, und ganz besonders auch für Hilfe und Umgang mit den Mitarbeiterlücken. Gerade in Villingen, wo es knapp ist, müssen vielleicht manche andere Mitarbeiter einspringen, das kompensieren oder mehr machen. Und da ist ein ganz besonderes Gebetsanliegen auch von den Verantwortlichen, ja, dass Gott da Hilfe schenkt oder auch vielleicht, dass sich noch Mitarbeiter finden. Gute Gemeinschaft, hilfreiche Gespräche, dass es wirklich auch ums Wesentliche geht, zwischen den Mitarbeitern, zwischen den Kindern, dass einfach wesentliche Themen zur Sprache kommen und Bewahrung. Wir wurden schon sehr viel bewahrt in den letzten Jahren, haben schon viele Wunder Gottes erlebt, auch bei den Bergfreizeiten in den Bergen. Und da sind wir einfach drauf angewiesen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich, wenn Sie das unterstützen. Nehmen Sie sich gerne am Schluss einen Zettel mit, da sind nochmal die Freizeiten mit den Daten aufgeschrieben und die Anliegen. Und hoffe, dass wir dann nach den Sommerferien wieder berichten können. Vielen Dank.
Dann wollen wir doch auch gleich dafür beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass es möglich ist, diese Freizeiten zu halten. Danken dir, dass du auch die Herzen öffnen kannst. Und wir danken dir, dass du alles überblickst und die Zukunft in deiner Hand ist. Wir bitten dich aber jetzt auch schon für alle Vorbereitungen, dass du den Mitarbeitern Zeit, Konzentration und ein hörendes Ohr für dich und dein Wort schenkst, dass sie sich in guter Weise vorbereiten können zu deiner Ehre. Denn du nur weißt, was die Kinder und Jugendlichen brauchen. Und dann bitten wir dich auch, dass du die Mitarbeiter zusammenschließt, wo immer sie im Team zusammenarbeiten, dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass dies deutlich wird, dies Einssein in dir. Herr, du siehst den Bibelkurs, du siehst das Zeltlager, du siehst, wo Plätze noch frei sind und du kannst Menschen erinnern und darauf aufmerksam machen und die Lücken füllen und ebenso auch die Mitarbeiterlücken oder aber auch die Kraft schenken in irgendeiner anderen Art und Weise den Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen gerecht zu werden. Wir loben und preisen dich darüber, dass du der Herr der Ernte bist, dass du Arbeiter in dein Erntefeld sendest und dass du dir auch neue Mitarbeiter berufen und erwecken kannst. Segne Kinder, Jugendliche, Mitarbeiter und die Familien. Amen. Und mit Ihnen würde ich jetzt gerne weiter beten, und zwar den Psalm 36, das ist Lila 719. Psalm 36 auf Seite oder Nummer 719. Wir beten es zusammen. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und Herr, so bitten wir dich, rede du zu uns. Amen. Ich möchte mit Ihnen ein paar Verse aus dem ersten Johannesbrief betrachten. Sie haben den Text auch in Ihrem Textblatt. Ein kleiner Rückblick. Johannes hatte ein ganz großes Anliegen. Also wahrscheinlich fahren Sie auch alle Auto. Und ich bin immer froh, wenn auf der Anzeige nicht irgendein Lämpchen aufleuchtet, weil man ja nie weiß, was das Schlimmes bedeutet. Und trotzdem muss das Auto einmal im Jahr zur Inspektion. Und dann ist es gut, wenn der Fachmann Dinge findet, die nicht aufgeleuchtet haben, aber doch sehr wichtig sind, damit das Auto weiterhin läuft und man unfallfrei durchs Leben kommt. Und Johannes ging es auch darum, dass in seinem Brief oder durch seinen Brief in unserem Leben immer wieder aufleuchtet, wer Gott ist, wozu er uns berufen hat, aber auch, wo eventuell ein Problem ist, ein Defekt, auf das wir achten sollten. Sie haben vorne auf Ihrem Textblatt ein Herz. Der Kopierer und ich waren uns da nicht so ganz einig, deshalb musste ich da so ein bisschen nachhelfen. Ich habe eben oben drüber geschrieben, Gottes Herz. Also jetzt überlegen Sie sich mal, wo würden Sie sich platzieren in Herzen Gottes? Oben, unten, seitlich, am Rand, außerhalb oder in der Mitte? Also das müssen Sie jetzt nicht sagen, so jeder für sich. Wo würden Sie sich platzieren? Wenn ich mir der Liebe eines Menschen sicher bin, kann ich mich getrost in der Mitte platzieren. Wenn ich mir Gottes Liebe gewiss bin, kann ich mich ebenso in der Mitte seines Herzens platzieren. Denn er hat ja seinen Sohn geopfert und damit mir gesagt und gezeigt, wie sehr er mich liebt. Außerdem hören wir es ja auch immer schwarz auf weiß und lesen es in der Bibel, wie zum Beispiel: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Glauben Sie das? Dann müssten Sie jetzt strahlen von vorne bis hinten. Gell? Das ist etwas Wunderbares. Immer schon geliebt. Immer schon. Aber jetzt nehmen wir mal an, das ist unser Herz. Wo würde sich denn Gott bei Ihnen platzieren? Oder bei mir? Wie sehr liebe ich ihn? Welchen Stellenwert hat er in meinem Leben? Und da gibt uns Johannes ein paar Kriterien zur Selbstprüfung. Ich lese uns die ersten 6 Verse. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit Gott verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Uff, ganz schön hammerhart, oder nicht? Wahnsinniger Anspruch. Erste Frage, wie gut kenne ich Gott? Wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann interessiere ich mich erstmal für seine Eigenarten. Wer ist das überhaupt? Wo wohnt er? Was hat er für Vorlieben? Und in welchem Kontext lebt er? Was macht er beruflich? Ich versuche, ihn in seiner Weltsicht zu verstehen. Aber wenn ich dieselbe Person lieben will, dann weiß ich nicht nur, was sie mag oder was sie nicht mag, sondern ich berücksichtige das auch in meiner Beziehung. Ich nehme Rücksicht in meinem Verhalten und drücke auch so meine Liebe aus, was ihr oder ihm gefällt. Und Ähnliches gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Ich kann nicht von Jesus als von meinem Freund reden, aber gleichzeitig seine Gebote ignorieren. Gottes Gebote sind ja nicht allein Regeln, die unser Miteinander prägen sollen oder dass es gelingen soll, sondern sie sind Ausdruck von Gottes Wesen. In den Geboten zeigt sich Gottes Charakter und auch seine Liebe. Also mein Verhältnis zu seinen Anweisungen, also was halte ich von seinen Geboten, das zeigt mein Verhältnis zu ihm. Ich lese uns dazu mal Johannes 15, 9 bis 12. Da sagt Jesus zu den Jüngern: Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Also wenn man einem Kind sagt, wenn du mich liebst, dann gehorchst du mir, hat man da schon mit sehr viel Widerspruch zu rechnen. Nach dem Motto Erpressung, geht doch gar nicht, will ich nicht. Also eine bedingte Liebe, das ist schon etwas Seltsames. Aber nur, wenn wir es aus unserer Sicht sehen. Gott gehorchen heißt doch nichts anderes, als ihm zutiefst vertrauen, dass er es in allen Dingen gut mit uns meint. Also wenn ich ihm gehorche, vertraue ich ihm. Und wenn Kinder gehorchen, ihren Eltern gehorchen oder ihnen als Oma und Opa, zeigen sie, dass sie ihnen vertrauen. Nur, wenn wir ehrlich sind, merken wir, auch wenn wir sagen, wir lieben Gott, immer einen inneren Widerstand. Und je mehr man versucht, ihn lieb zu haben, umso mehr ist dieser Widerstand da. Das hängt damit zusammen, dass wir von unserer alten Natur her absolut Feinde Gottes sind. Und das spüren wir dann immer wieder sehr deutlich. In uns ist ein Teil, der ist gegen Gott. Und wird es, solange wir hier auf dieser Erde sind, auch bleiben. Aber da Gott uns eine neue Natur schenkt, haben wir die Möglichkeit, so zu leben, wie er es möchte. Und deshalb sagt Johannes auch ganz klar, ein beliebiger Umgang mit Gottes Anweisungen, je nachdem, ob sie mir gerade in den Kram passen oder nicht, stellt er unter Lüge und Selbstbetrug. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Oder dessen Liebe zu Gott ist wirklich so, wie sie sein sollte. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Nur aus dieser Verbindung heraus können wir ihn auch wirklich lieben. Ein Mönch, 300 Jahre vorher hat er gelebt, der sehr innig mit Gott gelebt hat, sagt es so: Bevor wir lieben können, müssen wir kennen. Wir müssen jemanden kennen, bevor wir ihn lieben können. Wie werden wir unsere erste Liebe zum Herrn bewahren, indem wir ihn immer besser kennenlernen? Wie aber werden wir den Herrn kennenlernen? Wir müssen uns oft ihm zuwenden, an ihn denken, ihn betrachten. Dann wird unser Herz da zu finden sein, wo unser Schatz ist. Und diese Zuwendung zu Jesus geschieht durch die Verinnerlichung seines Wortes in dem Dreiklang hören, verstehen und tun. So sagt Heiko Krimmer, richtige Liebe kann erst wachsen, wenn ich den Willen des Geliebten kenne und auch ihm zuliebe leben will. Wo und wie möchte ich heute dieser Liebe auch noch Ausdruck geben? Können Sie einen Moment mal nachdenken, damit es konkret wird. In Vers 6 lesen wir, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ja, wie lebte denn Jesus? Da heißt es, oder er sagt es von sich selbst, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Also wie lebte Jesus? In der Abhängigkeit vom Vater. Er hat nichts aus eigener Kraft gemacht. Das finde ich sehr befreiend. Nichts aus eigener Anstrengung. Immer aus der Verbindung mit dem Vater. Und das Gute ist, dass es hinter diesem Anspruch ganz viele Zusprüche Gottes gibt. Gott heißt, sagt in Philipper 2 oder Paulus schreibt hier, Gott ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Oder ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also Gott ist es, der wirkt in uns Wollen und Vollbringen. Gott ist es, der in uns das schafft, was ihm gefällt. Gott ist es, der uns befähigt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist die große Erleichterung, nicht unsere Anstrengung. Und wir dürfen immer und immer wieder mit uns selbst ans Ende kommen. Immer wieder zugeben, ich kann das nicht, Herr. Das fällt mir schwer, dort klappt es überhaupt nicht. Denn Johannes hat ja im ersten Brief, im ersten Kapitel gesagt, wer behauptet, er würde nicht sündigen, der betrügt sich selbst. Also er sagt damit nicht, dass wir so sündlos leben können und sollen wie Jesus. Aber aus dieser Verbindung heraus. Und Jesus selbst betet ja um diese Verbindung und sagt, ich und der Vater sind eins und sagt dann, Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Mach sie durch deine Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit geweiht sind. Also worauf lege ich in meinen täglichen Entscheidungen Wert? In uns selbst ist immer so dieser Drang, hoffentlich komme ich nicht zu kurz. Aber Jesus sagt, hoffentlich kommt Gott nicht zu kurz in meinem Leben. Das ist das Entscheidende. Ich habe da vor kurzem von Frank Laubach gelesen. Sagt er Ihnen etwas? Keiner nickt. Er ist auch gar nicht so bekannt und trotzdem einer der bekanntesten. Also er wurde am 2. September 1884 geboren und diente 45 Jahre später als Missionar auf den Philippinen. In diesem Alter mit 45 Jahren begann Frank Laubach mit seiner Übung, ständig in der Gegenwart Christi zu bleiben. Es ist interessant festzustellen, dass Frank Laubach 40 Jahre später, als er den für ihn nur sehr kurzen Schritt von der Zeit in die Ewigkeit ging, mit 85 Jahren als einer der bekanntesten und beliebtesten Menschen des 20. Jahrhunderts starb. Er hat über 50 Bücher geschrieben, von denen mehrere zu Bestsellern mit weltweitem Einfluss wurden. Er war vielleicht der bedeutendste Lehrer des 20. Jahrhunderts und einer der führendsten Persönlichkeiten. Aber die Quelle, aus welcher das Leben dieses unglaublichen Mannes entsprang, lässt sich auf einen einsamen kleinen Hügel hinter einer Hütte zurückführen, in der er auf der Insel Mindanao wohnte. Er hat dazu ein Tagebuch geschrieben, weil er eine ganz große Lehre als Missionar empfunden hat und hat gedacht, das kann doch nicht so weitergehen. Und er hat dann gedacht, kann man eigentlich so leben wie Jesus? Augenblick um Augenblick an ihn zu denken, Augenblick um Augenblick aus seiner Kraft zu leben, weil er mich doch jeden Augenblick für mich da ist. Und er hat es dann ausprobiert als Experiment. Er schreibt: In den vergangenen Tagen habe ich damit experimentiert, mich vollständiger dem Willen Gottes zu überlassen als jemals zuvor. Durch einen bewussten Willensakt nehme ich mir in jeder Stunde ausreichend Zeit, intensiv an Gott zu denken. Er hat dann aber festgestellt, dass das gar nicht so leicht ist. Er hat dann zugeben müssen, naja, manchmal habe ich nur ein paar Mal am Tag an ihn gedacht. Aber er gab nicht auf. Und er hat dann weitergeschrieben, es ist genau dieses von Augenblick zu Augenblick, jeder wache Moment, Hingabe, Empfänglichkeit, Gehorsam, Sensibilität, Fügsamkeit, in seiner Liebe verloren sein. Das zu erforschen, ich jetzt mit aller meiner Kraft bereit bin, um auf Jesus Christus zu antworten, wie eine Violine auf den Bogen des Meisters antwortet. Und dann schreibt er ein paar Tage später: Ich fühle mich jede Stunde einfach getragen, während ich meinen Teil in einem Plan erfülle, der weit über mich selbst hinausreicht. Dieses Bewusstsein der Zusammenarbeit mit Gott in den kleinen Dingen ist das, was mich so erstaunt. Denn nie zuvor habe ich so empfunden. Ich brauche etwas und indem ich mich umwende, stelle ich fest, dass es schon auf mich wartet. Gewiss muss ich arbeiten, aber Gott ist da und arbeitet mit mir. Gott kümmert sich um alles Übrige. Mein Teil ist, diese Stunde im ständigen inneren Gespräch mit Gott zu verbringen und vollkommen empfänglich für seinen Willen zu bleiben, um diese Stunde beglückend reich zu machen. Er schreibt dann auch an anderer Stelle weiter, dass das eine anstrengende Übung ist. Er sagt, es ist wahnsinnig anstrengend, sich auf Gott zu konzentrieren. Aber seitdem er das Experiment macht, sind die anderen Dinge nicht mehr so anstrengend. Ich möchte Sie einladen, das mal auszuprobieren. Also ich probiere es gerade aus oder schon wieder, ich habe es schon öfters mal probiert. Es ist tatsächlich so, wenn wir uns in unserem Denken, in der Zwiesprache mit Jesus bemühen, ständig zu bleiben, dann verlieren erstens die Sorgen total ihr Gewicht, weil wir auf Jesus konzentriert sind. Und er kann uns viel besser lenken und leiten in dem, was er getan haben möchte. Seitdem ich das sehr konzentriert mache, stelle ich auch sehr gut fest, wo ich nicht mache, was er will. Also er erinnert mich daran, Zeit zur Fürbitte, und ich sage gleich, jetzt nicht. Halbe Stunde später, Zeit zur Fürbitte. Ich sage, ich mache noch das oder das. Auch das ist schon eine Hilfe, sehr deutlich bei sich zu erkennen, wo man ihm eben nicht gehorsam ist, wo man dann doch wieder sich selbst lebt oder meint, man wüsste besser, was dran ist als er. Jetzt ist natürlich die Frage, beim Geschirrspülen ist das vielleicht ganz einfach, nebenbei an Jesus zu denken oder beim Putzen, aber es gibt ja Berufe, wo man sich wahnsinnig konzentrieren muss, auch auf andere Menschen. Wie mache ich es dann da? Auch das gelingt immer wieder im Gespräch mit Jesus, den Menschen zu sehen. Man kann sich ja über einen Menschen aufregen, weil er einen gerade sowas von nervt und querkommt. Oder man kann, bevor man sich aufregt, sagt, Herr Jesus, segne ihn, segne mich und hilf mir jetzt durch. Das ist schon mal so der erste Schritt in die richtige Richtung. Und auch wenn man danach vielleicht explodiert, kann man trotzdem weitermachen und weiterüben. Gott entlässt uns nicht aus seiner Schule. Paul Gerhardt hat in seinem Lied »Geh aus mein Herz und suche Freud« dazu ein paar gute Gebete geschrieben. Wir singen jetzt miteinander aus dem Gesangbuch 503, die Strophen 13 bis 15. 503, 13 bis 15. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie es ganz praktisch wird. Also wir lesen jetzt die Verse 7 bis 11. Da schreibt Johannes, liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot, es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Ich habe eine Zeit lang im Kindergarten ausgeholfen und war dann mit einem 5-jährigen Kind auf einer Toilette und dann beim Umziehen sagte dann das Kind zu mir, guckte mich an und sagte, ich bin ein großes Mädchen und du bist eine alte Frau. Also wenn wir das Wort alt hören, dann klingt das nicht unbedingt als Kompliment. Oder negativ nach dem Motto, nicht mehr sinnvoll, ungültig, nicht mehr zu gebrauchen, nicht mehr aktuell. Aber im biblischen Denken, da wird alt auch mit Freude, Trost, Zuversicht und Sicherheit verbunden. Denn der alte Gott ist der Gott der Urzeit, der in allen Veränderungen derselbe bleibt und zuverlässig und liebend ist. Und so lesen wir in 5. Mose 33, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Das alte Gebot ist Gottes Wort, das in alle Ewigkeit gilt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was Politiker heute und morgen sagen werden, wird vergehen. Gottes Wort nicht. Es bleibt. Es ist das Evangelium von Jesus, das neue Gebot, dass wir durch seine Erlösung ein neues Leben haben und jetzt auch das neue Leben können. Wir sind dazu erlöst, einander lieb zu haben. Wir sind dazu erlöst. Der Heilige Geist will in uns die Frucht der Liebe wirken, aber lassen wir ihn auch? Darf er unser Denken, Reden und Handeln beeinflussen, auch gegen unsere momentanen Emotionen? Oder verweigern wir uns? Und ich lese uns nochmal den bekannten Vers aus Römer 5. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und diese Wirklichkeit, diese Tatsache hat die Stärke des Lichts, das die Finsternis vertreibt. Denn wir wissen ja um die finsteren Gedanken der Lieblosigkeit und um die Kraft des Hasses. Aber Gottes Liebe ist stärker. Als mein Urgroßvater kurz nach dem Krieg von Männern der feindlichen Besatzung zusammengeschlagen wurde, da betete er sterbend: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zwei mitverschleppte Frauen wurden daraufhin freigelassen, weil die Mörder durch dieses Gebet davon abgehalten wurden, sie ebenfalls zu misshandeln und zu töten. Das haben die Frauen später erzählt, sonst hätten wir es ja gar nicht gewusst. Also meine Haltung zum anderen entscheidet und meine Haltung Gott gegenüber. Gebe ich seiner Liebe Raum? Johannes greift nochmal diese beiden Lebensentwürfe, Leben im Licht und Leben in der Finsternis auf. Charakteristisch für ein Leben im Licht ist nicht allein die Liebe zu Gott, sondern ebenso die Liebe zu den Mitchristen, die als Kinder Gottes meine Geschwister sind und mit denen ich durch Jesus so eng verbunden bin wie eben unser menschlicher Organismus. Also, wenn Sie sich jetzt das Herz nochmal anschauen, wo würden Sie denn jetzt die Geschwister im Glauben hintun? Haben die alle im Herzen Platz? Die Bekannten und die Unbekannten? Gottes Wort kennt keine Neutralität oder Beliebigkeit in meiner Beziehung zu den Geschwistern. Unser Einssein in Jesus ist ein göttliches Erkennungszeichen für die Welt. Also nicht, wie oft wir in die Kirche gehen oder zur Bibelstunde kommen oder sonstige fromme Übungen machen, wobei ich sie jetzt nicht negativ werten will damit, aber Jesus sagt, das Einssein ist das Entscheidende. Ich lese uns dazu nochmal aus Johannes 17, die Verse 22 bis 23. Da betet Jesus: Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, so wie du mich liebst. Also das ist Herrlichkeit, wenn wir eins sind. Das heißt ja nicht, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Das heißt auch nicht, dass wir uns alle auf einmal sympathisch sein müssen. Dazu sind wir zu unterschiedlich. Aber dass wir der Liebe Gottes Raum geben und dass diese Liebe sich immer in diesen Früchten des Geistes zum Ausdruck bringt, Geduld mit dem, der mir überhaupt nicht liegt oder sympathisch ist, Barmherzigkeit, Langmut mit dem, der zum hunderttausendsten Mal sich an mir schuldig wird, Vergebungsbereitschaft. Also es ist nicht immer das Gefühl, sondern der Wille, der sich in der Liebe zum Ausdruck bringt. Bis drei darf ich. Bis Viertel vor. Ich darf bis drei. Okay. Können Sie noch? Aber wer jetzt gerade mittagsmüde ist, ist nicht schlimm. Also den Seinen gibt's der Herr auch mittags im Schlaf. Also wir wissen ja, dass das mit der Liebe nicht so klappt. Weder in den Gemeinschaften, auch nicht bei uns im Mutterhaus, auch nicht in den Kirchengemeinden. Sondern dass da oft die Finsternis unserer Selbstsucht und Eigenliebe herrscht. Aber Johannes ist hier ganz klar und sagt, dabei darf es nicht bleiben. Nach dem Motto, das ist halt so, das ist menschlich, ist es auch. Aber er will ein göttliches Verhalten, weil das in uns lebt. Und wenn die Bibel von Hass spricht, dann meint sie alle Formen der Lieblosigkeit. Also nicht nur dieses Hassgefühl, wie wir das kennen, bis zum Äußersten, sondern alle Formen der Lieblosigkeit, also auch Gleichgültigkeit, Abneigung, Vernachlässigung, Ablehnung. Denn Lieblosigkeit macht uns blind für das Wohlergehen christlicher Gemeinschaft. Und dann sind wir ganz schnell dabei, negativ, gottlos über den anderen zu denken, zu reden und auch zu handeln. Und wir bleiben in einer negativen Haltung und sind fokussiert auf die Fehler des anderen und nicht auf das, was schon gelingt und was schön und gut ist und woran wir uns eigentlich freuen können. Also, es geht um Gottes Liebeskraft, nicht um eine menschliche Liebe, weil wir ja immer wieder an unsere Grenzen kommen. Und weil Paulus das weiß, deshalb betet er: Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein und auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ich las bei Axel Kühner folgende Geschichte. Es gab in Indien einen Tempel mit 1000 Spiegeln. Er lag hoch oben auf einem Berg und sein Anblick war gewaltig. Eines Tages kam ein Hund in diesen Tempel. Als er in den Saal der tausend Spiegel kam, sah er 1000 Hunde. Er bekam Angst, sträubte das Nackenfell, klemmte den Schwanz zwischen die Beine, knurrte furchtbar und fletschte die Zähne. Und 1000 Hunde sträubten das Nackenfell, klemmten die Schwänze zwischen die Beine, knurrten furchtbar und fletschten die Zähne. Voller Panik rannte der Hund davon und glaubte von nun an, dass die ganze Welt aus knurrenden, gefährlichen und bedrohlichen Hunden bestehe. Einige Zeit später kam ein anderer Hund. Auch er betrat den Tempel. Als er in den Saal kam, sah auch er 1000 andere Hunde. Er aber freute sich. Er wedelte mit dem Schwanz, sprang fröhlich hin und her und forderte die Hunde zum Spielen auf. Und er sah 1000 Hunde, die ihm schwanzwedelnd entgegensprangen. Dieser Hund verließ den Tempel mit der Überzeugung, dass die ganze Welt aus netten, freundlichen Hunden bestehe, die ihm wohlgesonnen sind. Also, wenn wir einander mit den Augen der Liebe anschauen und mit dem Herzen der Liebe, werden wir wahrscheinlich, wenn wir ein Hund wären, genauso tanzen, springen und wedeln wie dieser eine Hund. Ich mache hier jetzt trotzdem einen Punkt, weil das andere ist noch mal viel zu viel für heute Nachmittag. Und ich würde viel lieber mit Ihnen die Rückseite noch mal anschauen und auch noch ein Lied singen. Ich habe es Ihnen oben zusammengefasst. Wenn ich wirklich Gott kenne, dann zeigt sich das in der Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern, im Halten seiner Gebote und dass ich so lebe, wie Jesus gelebt hat, nämlich in der Abhängigkeit vom Vater. Und ich möchte Sie einladen, dieses Experiment, das der Frank Laubach eingeübt hat, auch mal auszuprobieren. Also so viel als möglich an Jesus denken. Innerlich. Mit Liedern, mit Versen. Oder einfach mit ihm im Gespräch sein über das, was anliegt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann bei der nächsten Bibelstunde, ich weiß nicht, wann die sein wird mit mir, da frage ich dann. Aber jetzt gebe ich Ihnen noch dazu eine gute Medizin, die hat der John Wesley uns hinterlassen. Ein Gebet, das wir doch jetzt miteinander beten wollen. Herr, lass in meinem Herzen nichts anderes wachsen als deine reine Liebe. Lass deine Liebe mich ganz ergreifen. Lass sie meine Freude, mein Reichtum und meine Erfüllung sein. Entferne alle falschen Leidenschaften aus meinem Herzen. All mein Tun, all meine Worte, all meine Gedanken sollen Liebe sein. Amen. Und jetzt singen wir noch Herz und Herz vereint zusammen. Ich lade ein zur nächsten Bibelstunde mit Schwester Heidi. Stimmt doch, oder? Gut. Und dann wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Wer kann, steh doch bitte auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr zeige dir seine Liebe und lasse sein Angesicht voller Zuneigung über dir leuchten. Er erhebe sein Angesicht über dich und halte dich fest in der Freude und in dem Frieden seiner Gemeinschaft. Amen. Ein gesegnetes Nachhausekommen, einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und ein fröhliches Üben, einander zu lieben.